Ja, schön, mal hier zu sein, die Predigt zu halten. Wir hatten ja in diesem Monat Mai wirklich schon sehr gute Prediger hier. Mikrofon. Also da war der Markus Schulze vom Missionswerk Werner Heugelbach, also die Schulung, die Predigt, das war wirklich klasse. Dann hatten wir den Jonathan Lehmann, der hat auch eine tolle Botschaft. Also wenn ich heute jetzt auf der Kanzel stehe, dann legen wir die Latte etwas niedriger. So, das, ich hoffe, es klappt alles. Ich freue mich über jeden, der heute gekommen ist und nicht mit dem Bollerwagen unterwegs ist. Das Thema der Predigt heißt die Thronbesteigung. Heute an Christi Himmelfahrt möchte ich einige Gedanken mit euch teilen über diesen Moment, wo Jesus gen Himmel fuhr. Eine kurze Botschaft, gar nicht so lang. Und ich hoffe, dass ich genau die Punkte treffe, die für uns wichtig sind, für dich und für mich. Das eine oder andere kam schon mal in der Bibelarbeit vor, in mancher Andacht, und ich hoffe, ihr könnt euch erinnern, dass nicht alles weg ist. Und ich beginne mal mit einer kleinen Geschichte von Spurgeon. Er hat diese Geschichte erzählt über Heinrich dem VIII. Also habe ich mal nachgeguckt, wer der Kerl war. König von Frankreich und England und ein ganz böser Bursche. 6-mal war er verheiratet, 2 Ehefrauen hat er hinrichten lassen, ein böser Bursche. Der Hofprediger von Heinrich dem VIII. War ein Mann namens Hugo Latimer, in dem seine Schuhe möchte ich nicht gesteckt haben. Und Spurgeon erzählt folgende Geschichte. Es war die Gewohnheit, dass der Hofprediger dem König, in diesem Fall Heinrich dem VIII., an seinem Geburtstag ein Präsent überreicht. Latimer überreichte Heinrich dem VIII. Ein Taschentuch, okay, in dessen 4 Ecken der Text eingewebt war, und jetzt halt euch fest, die Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Na dann, viel Spaß. Die Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Ein passender Text für den Heinrich. Und dann hielt er vor seiner allergnädigsten Majestät eine Predigt über die Fleischessünde und entledigte sich seiner Aufgabe mit einer erschreckenden Deutlichkeit, der Hugo Latimer. Er vergaß auch nicht, eine persönliche Anwendung auf den Heinrich zu machen. Und er kürzte die Rede auch nicht ab. Er sagte alles, was er auf dem Herzen hatte. Und es war klar, das hatte Folgen. Der König verlangte, dass Latimer am nächsten Sonntag die letzte Predigt widerruft und sie so einrichtet, dass sie auch genießbar ist. Latimer dankte dem König, dass er ihn so glimpflich behandelt. Als der nächste Sonntag kam, ich glaube, der hat die Nacht nicht geschlafen, stand er auf seiner Kanzel und sagte Folgendes. Hugo Latimer, er spricht also zu sich, Hugo Latimer, du hast heute vor dem hohen und mächtigen König Heinrich von Großbritannien und Frankreich zu predigen. Wenn du ein einziges Wort sagst, das eure Majestät missfällt, wird er dir den Kopf abschlagen. Darum bedenke, was du tust. Aber dann sagte er, Hugo Latimer, wieder zu sich, du hast heute vor dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu predigen, der Leib und Seele in die Hölle werfen kann, und so sage dem König die Wahrheit frei heraus. Bah! Und er tat das, was er sagte. Er führte seinen Entschluss aus und der König ließ ihm nicht den Kopf abschlagen, sondern respektierte ihn umso mehr. Es war die Furcht des Herrn, die seinem Knecht unerschrocken machte. Ich brauche keine Angst zu haben, die Wahrheit zu sagen. Also niemand von euch wird mir den Kopf abschlagen. Ihr seid so lieb. Und ich habe eine mutmachende Botschaft. Wir blicken mal zurück in die Schulzeit. Manche von uns haben ja Probleme mit dem Auswendiglernen, also das konnte ich auch nicht so gut. Schwierigkeiten. Zahlen, Gedichte, Geschichten, Bibelverse. Ich behalte die Bibelverse, aber ich weiß nie, wo sie stehen. Das ist das Problem. Manche sind richtig gut im Auswendiglernen. Und in der Schule gab es ja immer so bestimmte Jahreszahlen, die musste man auswendig lernen und das waren nicht so meine Stärken. Da gab es ja so Eselsbrücken. Wer weiß, 333, Jesus Keilerei. Ich habe nachgeguckt, Alexander der Großen siegt über König Darius. Es gibt drei Jahreszahlen, die ich weiß. Drei Jahreszahlen, die ich kenne. Mein Geburtstag. Nein, die erste Jahreszahl ist 1492, wer weiß. Ah, Kolumbus entdeckt Amerika. Das habe ich drin. Und ich erinnere mich noch an einen Besuch. Wir hatten hier mal einen Besuch von einem Missionsdirektor aus den USA. Und er wollte mit mir mal durch die Altstadt laufen. Okay, wir machen mal einen Spaziergang durch die Altstadt. Und wir kommen an einem kleinen Messingschild vorbei. 1495, altes Rathaus. Vielleicht wisst ihr, wo es ist, genau, in der Altstadt. Und ich habe dem Daniel Matt Ketchum, war das, ich habe ihm dann gesagt, guck, ihr seid drei Jahre vorher entdeckt worden, da hatte mir schon die Grundsteuer. Da hat er gelacht. Die zweite Jahreszahl, die ich auswendig weiß, ist 1517. Luther schlägt die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg. Die dritte Jahreszahl, die ist so einfach, die weiß ich auch. 800 nach Christus. Kaiserkrönung Karls des Großen. Diese drei weiß ich auswendig. Und wir kommen mal zu dieser Kaiserkrönung. Weihnachtsfeiertag, Weihnachtstag im Jahr 800. Karl der Große besucht Rom. Und am Grab vom Apostel Petrus in Rom, angeblich soll da sein Grab sein, kniet sich Karl der Große nieder und betet. Völlig überraschend setzt ihm der Papst Leo III., als er aufsteht, die Kaiserkrone auf. Habe ich nachgelesen, Imperium Romanum. Die setzt er ihm als Haupt. Das Volk, das dabei war, so wird berichtet, jubelt dem neuen Kaiser zu und Papst Leo fiel vor ihm auf die Knie. Warum war das so überraschend? Einer der Gründe des Papstes war, dass er sich bei Karl dem Großen bedanken wollte. Er war auf der Flucht, man wollte den Papst Leo umbringen und im Jahr 799 in der Pfalz, oben in Paderborn, fand er Zuflucht in einer Burg von Karl dem Großen, vor diesen Verfolgern. Und damit blieb er am Leben. Und mit dieser Krönung, mit dem Aussetzen der Kaiserkrone, wollte er sich bei Karl dem Großen bedanken. Wir brauchen die Geschichte nachher nochmal, deswegen erzähle ich das jetzt. Es wird berichtet, dass Karl der Große über die Kaiserkrönung überhaupt nicht glücklich war. Seltsam, er war etwas verärgert. Die Krönungszeremonie dauerte 5 Minuten und man nimmt an, dass Karl der Große nicht wollte, dass ihm der Papst die Krone auf das Haupt setzt. Er wollte nicht, dass der Papst der Kaisermacher ist und schon gar nicht in Rom. Wir merken uns die Geschichte, nachher kommen wir nochmal. Wir kommen zur Himmelfahrt. Ich habe sie überschrieben mit die Thronbesteigung Jesu. Ein guter Titel. Im Text finden wir drei Verse, drei Abschnitte aus der Bibel. Das erste steht Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 12. Die zweite ist Lukas 24, 50 bis 53 und die dritte ist Markus 16. Und jetzt gibt es so eine Zusammenfassung der Bibel. Es gibt ein Buch, das nennt sich Das Leben Jesu. Da sind die Bibelstellen der Reihe nach geordnet. Versteht ihr? Deswegen lese ich euch jetzt diese drei Stellen in der Reihe nach mal vor. Die Himmelfahrt Jesu. Als die Jünger zum letzten Mal mit Jesu zusammen waren, führte er sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Sie fragten ihn, Herr, kommt jetzt die Zeit, in der du das Reich Israels von Neuem errichtest? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, die zeitlichen Abläufe und die Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die entferntesten Gebiete der Erde. Nachdem Jesus der Herr das zu ihnen gesagt hatte, erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segne, wurde er von ihnen weggenommen und von ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und entzog ihn ihren Blicken. Er wurde in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Während die Jünger noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wohin Jesus gegangen war, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr da und seht zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel hinaufgenommen worden ist, wird wiederkommen. Ihr habt ihn dorthin gehen sehen und auf dieselbe Weise wird er auch von dort wiederkommen. Da warfen sich die Jünger nieder und beteten Jesus an. Dann kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Soweit war das diese Verse in zeitlicher Reihenfolge. Die Zeit des Abschiednehmens ist gekommen. Jesus versammelt seine Jünger zum letzten Mal. Er hat ihnen einige wichtige Dinge zu sagen. Erstens, dass sie den Heiligen Geist empfangen sollen. Dann, dass sie seine Zeugen sein sollen. Und wenn er die Erde verlässt, wird der Herr durch seinen Heiligen Geist bei ihnen sein. Das hat er Jesus auch vorher vorausgesagt, und zwar in Johannes 16. Da heißt es, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Mit anderen Worten, Jesus wusste genau, dass er jetzt gen Himmel fährt, wenn ich hingehe. Das ging nicht so überraschend wie bei dem Karl dem Großen, der plötzlich gekrönt wurde. Bei Jesus nicht. Bei der Himmelfahrt Jesu ist keine Rede von irgendeiner Überraschung, so als hätte der Herr Jesus das nicht gewusst. Wenn ich nicht hingehe, er wusste genau, was passiert. Interessant ist der Moment, wo er gen Himmel fährt. Das finde ich der Hammer. Warum? Er führte sie aus der Stadt heraus nach Bethanien. Die Himmelfahrt geschah nicht in Jerusalem, im Tempelberg. Die geschah draußen vor der Stadt in Bethanien. Die Frage ist, warum hat Jesus diesen Ort ausgewählt? Bethanien. Nicht der Tempelberg, nicht der Berg der Verklärung. Warum gerade Bethanien? Und das hat einen besonderen Grund. 2,7 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt Bethanien. Das ist der Ort, wo Lazarus gewohnt hat, Maria, Martha. Das Haus von Simon, dem Aussätzigen, steht in Bethanien. 2,7 Kilometer, das ist eine halbe Stunde Fußweg. Was bedeutet Bethanien? Übersetzt, das heißt Haus des Elends. Ach, interessant. Haus des Elends. Also an diesem Ort versammelt der Herr seine Jünger. Und als er davon gesprochen hatte, dass er den Heiligen Geist, den Tröster, senden werde, da erhob er seine Hände und segnete sie. Und mit den ausgebreiteten, segnenden Händen wird er emporgehoben. Die Jünger fielen nieder, ein überwältigender Anblick. Und wir kommen zum ersten Punkt. Jesus lässt seine Jünger im Haus des Elends zurück. Anders übersetzt heißt Ort der Not, Ort der Trübsal. Er lässt sie zurück. Ich frage mich oftmals, das hat doch der Herr Jesus bewusst gemacht, hat er sich doch was überlegt. Dieses Bethanien, es ist eine treffende Bezeichnung für unsere Welt heute. Die sieht nicht besser aus wie damals, eher schlechter. Und das ist der erste Punkt. Jesus segnet seine Jünger dort im Haus des Elends, im Ort der Trübsal. Er weiß um deine, um meine Not, er kennt deine Sorgen, Schwierigkeiten, Geldnot, Finanzen und so weiter. Er weiß um deine Anfechtungen und so weiter und so weiter. Und dann kommt der Moment, wo der Herr die Erde verlässt und er betet und segnet seine Jünger im Haus des Elends. Interessant, interessant. Lukas 24, 51. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Das ist tröstlich zu wissen. Punkt 2. Und vor ihren Augen wird der Herr emporgehoben. Und ich bin mir sicher, die Jünger haben mit allem gerechnet. Damit nicht. Damit haben sie nicht gerechnet. Das übertrifft so ihre Vorstellungskraft. Jesus wird vor ihren Augen emporgehoben. Damit haben sie nicht gerechnet. Das haben sie nicht erwartet. Wenn sie das weitererzählen, das glaubt ihnen keiner. Der Bericht von Jesu Himmelfahrt hat immer wieder Anstoß genommen. Ähnlich wie Jesu Kommen, Geburt von einer Jungfrau Maria. Naturwissenschaftler haben versucht zu berechnen, mit welcher Aufstiegsgeschwindigkeit er fahren musste, damit er die Erdanziehungskraft überwindet. Russische Kosmonauten haben im Weltraum nach ihm gesucht und wollten die Unmöglichkeit dieses biblischen Berichts beweisen. Im Hintergrund steht immer die Frage, wo ist Gott, wo ist der Himmel, wo ist er hingefragen? Und die Bibel beantwortet uns diese Frage nicht so einfach. Die Bibel stellt nur fest, dass Gott in die Geschichte eingreift. Manches macht auch unserem Verstand zu schaffen. Ich habe mal nachgelesen, ein Kind lernt im ersten Lebensjahr mehr als in der restlichen Zeit seines Lebens. Interessant. Im ersten Lebensjahr mehr als... Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Tatsache ist, auch wir Erwachsene müssen jedes Mal neu lernen, viel lernen. Und je mehr man weiß, umso mehr merkt man, man weiß eigentlich doch zu wenig. Es ist so. Man lernt nie aus und das Problem ist, mit dem Alter fällt es immer schwerer zu lernen. So viel Neues, man muss sich einstellen. Ich habe gelernt, alle sieben Jahre verdoppelt sich das Wissen in der Elektrotechnik. Alle sieben Jahre. Das heißt, nach sieben Jahren bist du auf dem alten Stand. Als meine zwei Herren studieren wollten, waren wir mal nach Friedberg gefahren und sind ins Büro rein, wollten uns die Unterlagen holen für das Studium. Und da kamen zwei junge Männer raus, die hatten gerade ihr Studium in Informatik fertig. Und ich bin da auf die zwei zu, waren sehr nett. Sag ich, hier, die zwei Herren, meine Söhne, die wollen Informatik studieren. Was würden Sie uns denn empfehlen? Und die Antwort habe ich nicht vergessen. Sie sagten Folgendes. Der Stoff ist so schnelllebig, der ist überholt sich schnell. Und dann haben sie gesagt, wenn du nicht Informatik auch als Hobby hast, bist du nach 5 Jahren, gehörst du zum alten Eisen. Das heißt, du musst dich Tag und Nacht mit diesem Stoff beschäftigen, dass du weißt, was abgeht. Wenn du das nicht als Hobby hast, vergiss es. Also dann geht es um Computer, die Bits, die Bytes, die Speichereinheiten, der ganze Kram. Und da kommt ein Wort vor, Schnittstelle. Liebe Leute, jetzt mache ich den Sprung wieder zurück. Die Wolke, mit der Jesus aufgenommen wurde, ist die Schnittstelle zwischen unserem Leben hier auf der Erde und der Herrlichkeit beim Herrn. Das ist die Wolke. Und wenn wir die Wolke mal betrachten, gibt es ja jede Menge Bedeutung, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Die Wolke verhüllt die Herrlichkeit Gottes. Wir würden das wahrscheinlich nicht überleben. In der Wüste erscheint Gott dem Volk und seine Herrlichkeit wird immer wieder durch eine Wolke verhüllt. 2. Mose 16. Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in einer Wolke. Alles Testament. Gehen wir ins Neue Testament. Bei der Verklärung Jesu, auf dem Berg Verklärung, Petrus, Jakobus und Johannes waren dabei und plötzlich spricht Gott aus einer Wolke heraus. Matthäus 17. Und genauso wie der Herr Jesus in der Wolke gen Himmel fuhr, wird er auch bei seiner Wiederkunft kommen. Genauso. Für uns bedeutet dass die Wolke den Herrn Jesus aufnimmt und dann geht er direkt in die Herrlichkeit. Das ist der zweite Punkt. Die Wolke verhüllt die Herrlichkeit Gottes für unser Auge und Jesus geht direkt in die Herrlichkeit. Also mit anderen Worten, runden wir das ab. Da ist kein Nebel aufgezogen, keine Gewitterfront ist kommen, Regen, Starkregen, Hagel, Föhn, schlechtes Wetter, vergiss das. Nein, vor den Augen der Jünger geht der Herr Jesus direkt in die Herrlichkeit. In Markus 16, Vers 19, und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Es heißt, er setzte sich zur Rechten Gottes. Und ich nehme gern dieses eine Beispiel, als Stephanus gesteinigt wurde. Das ist der Moment, wo es in der Bibel heißt, und Jesus stand auf zur Rechten Gottes. Er nimmt Anteil am Tod von Stephanus. Er sitzt nicht, er steht auf. Für uns, ja, da kommt noch etwas. Wenn wir das im Römerbrief mal nachlesen, 8 Vers 34, da heißt es folgendes. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Ist das nicht toll? Ich hatte euch ja gesagt, es ist eine ermutigende Botschaft. Auch heute, noch jetzt an Himmelfahrt, wo wir das denken, er tritt für uns ein. Wir haben mal versagt, wir haben mal einen Fehler gemacht. Wir haben mal nicht Zeugnis gegeben, wo wir genau wussten, wir hätten was sagen sollen. Es tut uns unendlich leid. Er tritt für uns ein. Hebräer 9, Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist. Das ist die Stiftshütte. Und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst und jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Die Welt erkannte ihn nicht, aber der Himmel hat nie seinesgleichen empfangen. Und an diesem Himmelfahrtstag öffnet sich der Himmel und der geliebte Sohn kehrt heim. Da passen eigentlich auch die Worte aus Psalm 24. Das sind eigentlich Worte aus der Weihnachtszeit. Macht hoch die Türen. Macht die Tore weit und die Türen der Welt hoch, so heißt es. Das sind Worte eigentlich, die nehmen wir immer an Weihnachten. Aber das passt da. Und ich habe mir hier oben die Frage hingeschrieben, was muss das für Heimkommen für Jesus gewesen sein? Was muss das gewesen sein? Vor 33 Jahren hat der geliebte Sohn die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er, der vor aller Ewigkeit beim Vater war, der von einer Jungfrau geboren wurde, von den Menschen nicht angenommen wurde, der im entscheidenden Moment von seinen eigenen Jüngern verlassen wurde, der am Kreuz starb, qualvoll starb, er kehrt wieder heim, ja, in sein Reich. Die Erde hat nie einen Menschen wie diesen Jesus getragen und die Welt erkannte ihn nicht. Aber als er sein Werk beendet hatte, als er alles getan hatte, was der Vater ihm aufgetragen hat, da kommt dieses Wort vor, es ist vollbracht. Als er das Werk vollbracht hatte, kehrte der Sohn heim. Aber er trägt die Wunden und Narben an seinen Händen und seinen Füßen und an der Seite. So hat man ihn behandelt. Und jetzt diese triumphale Thronbesteigung. Zwei, drei Bibelverse mal. Stellen wir uns mal das vor, 10.000 mal 10.000 Engel. Die haben das erlebt. Und die sind nicht mit irgendetwas beschäftigt, wenn der Sohn heimkommt. Tausend und Abertausende, sie stehen vor dem Thron. Da ist die Rede von Mächten und Gewalten. Da ist die Rede, ich habe keine Vorstellung, was gemeint ist. Da ist die Rede von Seraphim und Cherubim. Ich weiß, die sind um den Thron Gottes. Da sind Mose, Elia, die sind da aufgestanden. Abraham, Isaac, Jakob. Offenbarung 11, Vers 16. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihrem Thron saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Wahrscheinlich auch bei der Himmelfahrt. Ich denke, es war eine ganz, ganz heilige Atmosphäre bei dieser Thronbesteigung Jesu. In Epheser 1, Vers 20 lesen wir, durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über, und jetzt geht's los, alle Reiche, alle Gewalt, alle Macht, alle Herrschaft und alles, was sonst noch einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also wird aufgezählt, keine Ahnung, was das für Mächte sind. Und hat alles unter seine Füße getan und ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wie muss diese triumphale Einzug gewesen sein? Wir können eigentlich nur erahnen. Wahrscheinlich war es still, alles ruhte, keiner war beschäftigt, eine heilige Atmosphäre. Keiner machte irgendwelche Faxen oder Witze. Lobgesang, der Vater wird gelobt, geehrt. Der Erlöser, der Sohn mit den Wundmalen wird geehrt. Offenbarung 5, Vers 13. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, das ist Jesus, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die triumphale Thronbesteigung, der dritte und letzte Punkt. Jetzt kommen drei Gedanken, die sind hochinteressant. Habe ich abgeschrieben. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe es abgeschrieben, ist nicht von mir. Das erste ist, die herrliche Kraft des Herrn Jesus, die bei seinem Leben hier auf der Erde nur in seine, auf diese Umgebung begrenzt war. Jetzt beim Vater ist er wieder allmächtig. Zweitens, die Weisheit und die Einsicht des Herrn Jesus, die kostbar, aber auch begrenzt war in seinem irdischen Leben. Wir erinnern uns an Philipper 2, Vers 6. Er hat auf sein Vorrecht, Gott gleich zu sein, verzichtet. Jetzt in der Herrlichkeit wurde er wieder allwissend. Die Gemeinde, der Frieden und der Trost durch die Gegenwart Jesu in seinem Leben auf sehr wenige Menschen begrenzt. Jetzt wurde er wieder allgegenwärtig. Wir müssen uns das mal vorstellen. Der gesamte Kosmos, und wir kommen jetzt zum Schluss, der gesamte Kosmos hält den Atem an. Man legt ehrfurchtsvoll die Hand auf den Mund, der geliebte Sohn kommt nach Hause. Der Himmel ist begeistert. Und hier unten, und das habe ich jetzt ein bisschen sarkastisch genannt, und hier unten im Haus des Elends feiert man den Vatertag. Wieso? Da interessiert sich niemand, was Himmelfahrt bedeutet. Da wird gegrillt und fast Bier aufgemacht. Im Gänsewald, habe ich irgendwo gelesen. Im Haus der Trübsal bleibt alles beim Alten. Und dennoch gibt es Einzelne, die sich darüber freuen, über diese Thronbesteigung des Herrn, die stehen auf seiner Seite und die warten darauf, dass der Herr Jesus wiederkommt. Genauso wie er gen Himmel vor, wird er wiederkommen. Eine ganze Gruppe sitzt hier. Und mit diesem letzten Vers aus Apostelgeschichte 2, Vers 11 möchte ich schließen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt gehen sehen. Amen.